Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und diese Folge widmet sich dem Thema kreative Blockaden. Es wird mögliche Ursachen vorgestellt und auch ein paar Tipps und Tricks sozusagen, wie man das ein oder andere anders betrachten könnte oder auch ein paar Übungen. Genau, die gibt's auch für euch mit an die Hand und wie immer stelle ich auch hier und da ein paar kleinere Studien vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Die Ursache kreativer Blockaden, na, das kann natürlich alles Mögliche sein. Ich gehe hier auf ein paar Dinge ein, die eben mir persönlich besonders wichtig erscheinen und erhebe wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit und möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich keine Psychologin bin. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du dir oft selbst im Weg stehst und nicht genau weißt, wieso und es dich wirklich stark belastet und du auch schon einiges ausprobiert hast und nicht richtig weiterkommst, dann ist es natürlich cool, einen Podcast zu hören und das kann auch wahnsinnig helfen. Aber womöglich gibt es tiefer liegende Ursachen dafür und es ist eventuell empfehlenswert, eine Therapeutin aufzusuchen, mit der man dann auch so richtig individuell tief tauchen kann. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren kann und leg einfach mal los. Angst und Perfektionismus. Dies ist mein erster Punkt und der wichtigste und größte Punkt. Perfektionismus kann dich davon abhalten, Herzensprojekte anzugehen oder fertigzustellen. Oder irgendwas fertigzustellen oder anzugehen. Wenn der Anspruch an die eigene Leistung sehr, sehr hoch ist, dann kann das motivieren oder belasten. Manchmal ist es auch so mit Dingen, die die eigene Psyche betreffen, dass diese Dinge für uns ja selbst gar nicht so offensichtlich sind. Also deshalb geht man ja dann auch zur Therapie, weil man selbst eben nicht weiterkommt. Wie auch, wenn man zu nah an einem Bild dran steht, kann man es nicht sehen. Also ein paar Schritte zurücktreten. Perfektionismus kann unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel frühe Kindheitserfahrungen. Vielleicht hatten deine Eltern hohe Erwartungen an dich. Oder es gab nur Lob und Liebe bei sehr guter Leistung, aber nicht bei mittelmäßiger Leistung. Und auch so, was einem in der Schule vermittelt wird, also ganz auch unabhängig von den Eltern. Ich meine, der Fokus liegt ja fast immer, also so im regulären Schulsystem, darauf, welche Leistung man erbracht hat und nicht darauf, was den Kids Freude bereitet, wo sie ihre Leidenschaft entdecken können, wo sie sich weiterentwickeln können. Denn wenn wir einen Beruf oder ein Hobby oder whatever halt etwas, was wir finden wollen, womit wir unsere Lebenszeit füllen möchten, dann ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt so wichtig, das auszusuchen, worin wir sehr, sehr gut sind, so von Haus aus, sondern womit wir am meisten Spaß haben. Weil dann werde ich auch die Zeit rein investieren, besser zu werden. Und dann macht es eben Spaß und bringt Freude. Und dann ist es auch cool, besser zu werden. Also weil besser werden macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Und besser werden ist schon richtig cool. Aber die Beste sein von Anfang an? Unmöglich. Also vielleicht kennst du irgendwie das von zu Hause, dass du übermäßiges Lob bekommen hast für sehr gute Leistungen. Und natürlich ist das total super, gute Leistung anzuerkennen. Und ich setze auch keinen Angriff auf Eltern, die ihr Kind loben, um Himmels Willen. Nur ein Kind kann sich eben daraus mitnehmen. Ich bin nur wertvoll, wenn ich sehr gut bin. Und wie gesagt, nochmal, es ist kein Angriff auf irgendwelche Eltern. Nur in irgendeiner Form sollte man es schaffen, den Kindern die Message mitzugeben. Ich liebe dich, ganz egal, welche Note du in der Schule schreibst. Zum Beispiel. Und ich finde, insbesondere in Kreativfächern, Kunst oder so, sollte die Frage eher sein, hattest du Freude mit dem Prozess? Hattest du Spaß beim Malen? Ich werde dir nicht beantworten, ob dein Bild schön ist oder nicht schön ist. Also Kinder wollen immer hören, ob ihre Bilder schön sind. Und ich beantworte diese Frage nie. Ich sage immer, Kunst muss nicht schön sein. Und dann frage ich sie, ob sie Freude daran hatten, es zu malen. Und wenn ja, geil, ja, dann mal noch eins. Social Media kann Perfektionismus natürlich auch verstärken. Und oft sehen wir den Erfolg der Menschen, aber nicht die vielen, vielen Jahre Arbeit, die sie dafür eben in ihre Projekte gesteckt haben. Wir sehen die Spitzen und denken so, das ist der Maßstab, so, das muss sofort erreicht werden. Also auch einfach unrealistische Ansprüche an einen selbst manchmal auch. Perfektionismus kann auch als Versuch dienen, den eigenen Wert über Leistung zu definieren und Unsicherheiten zu kompensieren. Und damit einhergeht womöglich Angst vor Kritik oder Ablehnung. Also fürchtest du negative Bewertung? Manchmal ist es einem ja auch gar nicht so bewusst und diese Blockaden sind dann schlicht so Vermeidungsstrategien, aber fühlen sich extrem diffus an und lassen sich auch gar nicht so von einem selbst benennen, weil man es ja auch nicht absichtlich macht. Ich habe vor ein paar Tagen eine Arte-Reportage, eine Arte-Doku gesehen mit dem Titel Female Rage, Wut als Waffe. Und in der Reportage geht es um Feminismus und weibliche Wut. Und es werden verschiedene Frauen porträtiert, unter anderem Finna, eine Rapperin aus Hamburg. Und die hat echt was Tolles gesagt. Das Gegenteil von Depression ist Expression. Und genau das ist es. Und kreative Blockaden können sich genauso anfühlen wie Depressionen. Und mutig sein, sich ausdrücken, mutig sein, sich auszudrücken, ja, sich erlauben, den Raum einzunehmen, das ist so wahnsinnig wichtig und auch politisch. Und ich verlinke mal die Reportage in die Shownotes auf jeden Fall, sehr empfehlenswert. Aber ich kann ja auch einfach kurz erzählen, also porträtiert wurden eben unterschiedliche Frauen, unter anderem die ukrainische Aktivistin Inna Shevchenko. Und sie ist das Gesicht der Gruppe Femen und lebt seit über 10 Jahren im französischen Exil, weil sie wegen ihrem Aktivismus in der Ukraine nicht mehr leben konnte. Also für sie wurde es echt lebensbedrohlich und genau, ich mag jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Dann die Tara Luise Witwer, es ist eine Berliner Autorin und Content Creatorin, wurde gezeigt. Die Berliner Flinter Graffiti Crew PMS Ultras und die Künstlerin Josephine Sanya, die sich in ihrer Kunst mit Stereotypen wie Angry Black Woman auseinandersetzt. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend, weil sie eben auch von diesem Pressure erzählt hat, den sie an der Uni gespürt hat und die Erwartungshaltung, die an sie als Künstlerin, als weibliche, schwarze Künstlerin herangetragen wurden. Und sie erzählt dann eben auch, wie sie damit umgegangen ist und auch, wie sie sich davon befreit hat. Also wen das interessiert, schaut euch das unbedingt an. Kontrollbedürfnis. Das Streben nach Perfektion kann ein Versuch sein, Unsicherheiten oder Kontrollverlust zu vermeiden. Weil wenn wir sagen, ich starte ein Projekt und so, jetzt ist es fertig und wir machen es öffentlich, dann ist es halt da und der Bewertung ausgesetzt und entzieht sich unserer Kontrolle. Gleichzeitig ist es ja immer noch ein Teil von uns und ja, das kann schwierige Gefühle verursachen. Eine Studie von Flett & Havitt aus 2002 untersucht die Zusammenhänge zwischen Perfektionismus, Angst, Selbstzweifeln und Prokrastination. Sie identifizieren 2 Hauptdimensionen von Perfektionismus. Und zum einen ist es der selbstorientierte Perfektionismus, Self-Oriented Perfectionism, SUP, nicht SSUP, sondern einfach nur SUP, ich habe gestottert ein bisschen. Genau. SUP, Self-Oriented Perfectionism und sozial vorgeschriebenem Perfektionismus. Socially Prescribed Perfectionism, SPP. Was? Komplizierter geht's nicht. Aber ich lasse es drin. Es wäre so ein bisschen eine Farce, das jetzt rauszulöschen. Also, Hauptbefunde der Studie. Bei dem ersten, also bei dem sozial vorgeschriebenen Perfektionismus, da glauben Individuen natürlich, dass von ihnen Perfektion erwartet wird. Und das korreliert, das haben eben diese Studien gezeigt, stark mit erhöhten Angstzuständen, Depressionen und Selbstzweifeln. Und genau, und deren Selbstwert ist dann eben auch stark von der Erfüllung externer Erwartungen abhängig. Während der selbstorientierte Perfektionismus eigentlich eher aus dem inneren Antrieb herauskommt. Also die Personen wollen alles perfekt machen, aber nicht unbedingt nur wegen einem äußeren Druck, sondern so aus sich heraus. Es sind dann eben strenge Selbstforderungen und übermäßige Selbstkritik. Fehler werden oft überbewertet und führen zu intensiven Grübeln oder Selbstabwertung. Und genau, und der Selbstwert ist stark leistungsbezogen. Also Erfolge bestätigen dann den Selbstwert, Misserfolge untergraben ihn massiv zum Teil. Und damit einhergehend, es gibt auch eine sehr niedrige Fehlertoleranz. Also es gibt sozusagen eine Fehlerallergie. Schon kleine Abweichungen von den eigenen Erwartungen können dann eben als Scheitern erlebt werden. Und in der Studie kommen sie dann auch noch auf kognitive Verzerrung zu sprechen. Das ist dann so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also wenn da ein Fehler ist, dann ist alles schlecht. So. Und genau, es ist irgendwie recht spannend. Die psychischen Auswirkungen sind dann eben, haben ambivalente Effekte. Also bei einem beim leicht erhöhten SUP kann motivierend sein und das Engagement erhöhen und zur Ausdauer führen. Wenn es zu stark ausgeprägt ist, dann sind damit extreme psychische Belastungen verbunden. Also eine höhere Anfälligkeit für Angstzustände, Angststörungen, Depressionen, chronische Selbstzweifel, obwohl eigentlich objektiv gute Leistung erbracht wird, Selbstsabotage durch überhöhte Standards, eben die eh nie erfüllbar sind und perfektionistische Erschöpfung, also dass man dann irgendwie gar nichts mehr hinkriegt. Und Prokrastination ist auch ein Nebeneffekt. Also obwohl SUP auf Produktivität ausgerichtet ist, kann die Angst, nicht perfekt zu sein, zu Aufschiebeverhalten führen oder so zu Starthemmungen. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem dritten Punkt. Prokrastination. Wenn wir uns mit einer Aufgabe überfordert fühlen, Angst haben zu versagen oder es einfach nur super anstrengend ist, dann schließt eigentlich auch ein bisschen so an die letzte Folge an, die ich aufgenommen habe. Dann kann es helfen, zum Beispiel sich eine Übersicht zu verschaffen. Also, ich komme jetzt eigentlich direkt zu so ein paar, wir wissen alle, was Prokrastination ist. Genau, ich werde jetzt keine Forschung vorstellen, sondern eher so, was kann man tun? Genau, also sich eine Übersicht verschaffen zum Beispiel kann helfen. Was beinhaltet die Aufgabe, das Projekt und was ist alles nötig, um dort hinzukommen? Das kannst du im Diagramm machen, in einer Mindmap oder tabellarisch oder was dir eben liegt. Ich arbeite super gern so mit Mindmaps, dann ja, so visuell ein bisschen, es hilft mir. Genau, und das kann dir schon helfen, die Dinge eben so sortiert zu haben und dieses überwältigende Gefühl loszuwerden. Was ist das eigentlich alles? Was beinhaltet diese Aufgabe alles? Und man ist nur so, oh. Und genau, und du hast dich dann der Sache schon mal angenommen. Und du bist eigentlich schon losgestartet. Und dann ist es wichtig, nicht zu groß zu denken, sondern dir ein kleines Mini-Ziel, eine Mini-Aufgabe rauszunehmen, ganz klein, dich bewusst zu unterfordern und dann diesen Erfolg zu zelebrieren. Denn du hast den Start gefunden und der Anfang ist das Schwierigste. Es geht darum, einen Schritt zu machen. Und wenn es eben bei dir darum geht, den Start zu finden, um überhaupt erstmal reinzukommen, ja, dann sollte dein mentales Ziel nicht sein, das Ding zu Ende zu stellen oder überhaupt ans Ende zu denken, sondern dein Ziel sollte sein, es überhaupt etwas zu kreieren, anzufangen. Der Anfang ist ja oft das Schwierigste. Und dann hör gerne in die letzte Folge rein, da rede ich noch viel ausführlicher über das Thema. Und ich würde übrigens auch nicht darauf warten, dass dich die Muse küsst. Manchmal ist man nicht in der Stimmung, kreativ zu arbeiten und dann muss man das eben als einfach nur so als Arbeit betrachten. So, du gehst ja auch zu deinem Dayjob, weil du halt also auch hin musst. Ja, du hast ja nicht jeden Tag immer total Bock drauf, sondern man macht es dann einfach und deine kreative Arbeit einfach auch ein bisschen so sehen. Sich hinsetzen und beginnen, ja. Und die Gedanken loslassen, dass man in der perfekten Stimmung sein muss, um dann was ganz Großartiges zu kreieren. Und dann kommt man einfach rein und dann findet sich was. Und wenn nicht, dann ist das halt auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn nur Schrott bei rausgekommen ist, ist das auch nicht schlimm. Das ist einfach Teil des Prozesses. Und du kannst für dich entscheiden, was besser ist. Irgendeinen Schrott produziert zu haben, aber was getan zu haben und angefangen zu haben oder gar nichts gemacht zu haben. Und in vielen Fällen kommt man über Fehler und Umwege eben auf Ideen. Und manchmal denkt man auch nur, es ist Schrott und es ist eigentlich gar kein Schrott, ja, sondern cool und fun und ja, bringt einen eben auf neue Wege. Und das bedeutet auch Freude haben und an der Sache bleiben und dass es gar nicht ums Resultat geht, sondern dass es darum geht, sich irgendwie einfach gut zu fühlen. Und Prokrastination fühlt sich nicht gut an. Und nochmal, es kann natürlich ein tiefliegende komplexe Gründe dafür geben, warum du nicht anfangen kannst. Und das ist mitunter ein großes Thema für dich und dein Leben. Und dann gibt es wirklich professionelle Menschen, die dafür ausgebildet sind, die dir weiterhelfen können. Also ich mag jetzt keinesfalls behaupten, Prokrastination ist einfach nur so Mindset und du, also stell dich nicht so an, das ist ja, Prokrastination ist unlogisch. Was ist denn dein Problem eigentlich? Ist ja gar nicht logisch. Also mach doch einfach. Ist ja nicht so schwer. Das möchte ich auf gar keinen Fall damit sagen. Kann natürlich auch sein, dass es wirklich irgendwie eine... Prokrastination ist ja auch irgendwie eine Form von Depression. Also es fühlt sich ja ungefähr so an. Also diese Art Lähmung irgendwie nicht in die Gänge zu kommen, nicht diese Bewegungen reinzukriegen und so. Und das kann unbedingt vielleicht eine Therapeutin erforderlich sein. Oder es reicht tatsächlich an seinem Mindset zu arbeiten und mit ein paar Tipps und Tricks, die vielleicht ja auch schon weiterhelfen. Das musst natürlich du für dich entscheiden, ich kenne dich ja nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die renommierte Entwicklungsneuropsychologin Adele Diamond betont in ihrer Übersichtsarbeit Executive Functions von 2013 die zentrale Rolle exekutiver Funktionen für kreatives Denken und Problemlösen. Exekutive Funktionen meint, also das ist ein Überbegriff für eine ganze Gruppe kognitiver Kontrollprozesse und die uns eben ermöglichen, zielgerichtet, planvoll und flexibel zu handeln, besonders in Situationen, in denen automatisches oder gewohnheitsgemäßes Verhalten nicht ausreicht. Diese kognitiven Kontrollprozesse ermöglichen es uns eben, flexibel zu denken und Informationen im Arbeitsgedächtnis zu halten und impulsives Handeln zu hemmen. Und die Kernkomponenten exekutiver Funktion laut Diamond ist zum einen das Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht das kurzfristige Behalten und Manipulieren von Informationen. Es ist entscheidend für das kreative Kombinieren von Ideen und das Entwickeln neuer Lösungsansätze. Dann der zweite Punkt ist die Selbstkontrolle, auch Inhibition. Hilft dabei, impulsive Reaktionen zu unterdrücken und sich auf relevante Informationen zu konzentrieren. Dies ist wichtig, um gewohnte Denkmuster zu durchbrechen und neue Perspektiven einzunehmen. Und das ist beim kreativen Arbeiten ja auch extrem wichtig. Der dritte Punkt ist die kognitive Flexibilität. Erlaubt das Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben oder Denkweisen und das Anpassen an neue Anforderungen. Sie ist essentiell fürs kreative Denken und das Finden innovativer Lösungen. Ist total spannend und ich gehe jetzt noch mehr auf den Zusammenhang ein zwischen exekutiven Funktionen und Kreativität. Denn Diamond argumentiert, dass diese exekutiven Funktionen die Grundlage für kreatives Denken bilden. Insbesondere die kognitive Flexibilität ermöglicht es eben, Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und neue Lösungswege zu entwickeln. Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis unterstützt das Verknüpfen und Kombinieren von Informationen. Genau, und die Inhibition hilft dabei, sich nicht von irrelevanten Informationen ablenken zu lassen, wie zum Beispiel von seinem Handy und ja, oder auf gewohnte, möglicherweise auch gar nicht effektive Denkstrategien immer wieder zurückzugreifen, sondern es hilft dabei, diese zu überwinden. Gewohnte, aber ineffektive Denkstrategien, das könnte ja auch sowas sein wie so Glaubenssätze, so ich kann das eh nicht oder ich kann das nicht unter den und den Umständen oder um kreativ zu sein, muss ich total ausgeschlafen sein oder um kreativ zu arbeiten, muss ich in der perfekten Stimmung sein oder eben, wie es auch schon jetzt angesprochen wurde vorhin von mir mit dem Perfektionismus, wenn ich was produziere, muss es gut sein und so weiter. Das ist eventuell ineffektiv, weil es Stress, Angst, Blockade verursacht und ja, dieses, es muss gut sein, es muss nicht gut sein, keine Ahnung, vielleicht eventuell wirkt es sich ja nicht mal aufs Resultat aus, unbedingt. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn man jetzt an ganz starkem Perfektionismus leidet, ist es ja gar nicht bewiesen, dass etwas, was einem viel lockerer und flockiger und mit weniger Nervenkrise aus der Hand so geschüttelt wird, dass das jetzt irgendwie schlechter ist oder so. Das, also, ne, dafür gibt es ja eigentlich gar keinen Beweis, weil du weißt ja nicht, jedes kreative Projekt, sei es jetzt ein Text, ein Lied, ein Bild, egal, ist ja auch wieder ein Neustart im Prinzip. Und man, ja. Also gut ist ja auch letztlich das, was da ist. Gut ist ja auch überhaupt was hergestellt zu haben, zumindest für die Kunst. Denn nochmal, eigentlich beurteilt es ja niemand außer du selbst erstmal. Hier noch ein paar Tools zur Überwindung. Erstens, divergentes Training trainieren. Das ist eine Technik, eine Strategie aus den späten 60er Jahren, also irgendwie schon sehr alt. Und das Ziel ist es, möglichst viele auch ungewöhnliche Ideen zu generieren, ohne sie sofort zu bewerten. Und da gibt es eine Art Standardübung und die Übung heißt, was kann man mit einer Büroklammer noch tun? Und da geht es eben darum, eine Büroklammer zu nehmen und sich zu überlegen, okay, für was könnte diese Büroklammer noch geeignet sein, wenn nicht, um irgendwie Papier zusammenzuhalten. Genau, und da kann man ganz kreativ werden und sich alles Mögliche überlegen. Und die Wirkung dieser Übung ist eben, dass die kognitive Flexibilität gesteigert werden soll. Und womöglich lässt sich das ja dann auch übertragen auf eigene kreative Projekte, so was, oder auch Problemlösungsstrategien oder einfach so Brainstorming über Pläne oder so. Also was gäbe es noch für Möglichkeiten außerhalb dem Erwartbaren? Gäbe es auch die Möglichkeit, dass ich einfach drauf loslege und es vielleicht sogar gut genug ist, zum Beispiel, wenn Sie wieder zum Thema Perfektionismus kommen, okay? Zweitens, Reframing, externe Perspektiven einnehmen. Das ist eine Technik aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die Beck in den späten 70er Jahren erfand, ist ein Verhaltenspsychologe. Und die Methode ist, die Ansage, schreibe das Problem aus der Sicht einer fiktiven Figur oder eines Kindes neu auf. Und der Effekt ist dann eben, dass man mehr Distanz zu der Situation oder zu dem Problem oder zu der Geschichte, die einen belastet, gewinnt und neue Assoziationen gewinnt. Denn Menschen leiden ja oft, weil sie Situationen verzerrt oder negativ interpretieren. Und ein Ereignis ist ja erstmal nicht gut oder schlecht, sondern wir interpretieren die Dinge entsprechend. Wir bewerten die Ereignisse. Ich meine, natürlich gibt es negative Ereignisse, das ist eh total klar, aber so innerhalb dieses Rahmens, über den ich jetzt hier so gerade rede, ist es eher auch die Interpretation der Dinge, die dann der Geschichte so den Vibe geben. Diese Gedankenmuster nennt Beck eben automatische Gedanken. Also das, was wir so interpretieren, so aus uns heraus, ohne es wirklich zu registrieren oder bewusst uns darüber nachgedacht zu hätten. Sie entstehen schnell und unbewusst eben und basieren auf tief liegenden Grundannahmen von einem selbst, von der Welt. Und Reframing bedeutet, dass eine negative Sichtweise eben durch eine alternative, nützlichere Sichtweise ersetzt wird. Also ohne aber dabei jetzt die Fakten zu leugnen, ja. Und ich gebe jetzt zwei Beispiele, damit das irgendwie klarer ist. Ich glaube, das ist alles irgendwie gerade super diffus. Also zum Beispiel dein Gedanke als erwachsene Person ist vielleicht, scheiße, ich habe den Abgabetermin verpasst, ich bin total unzuverlässig und ich enttäusche alle. Und jetzt könntest du das reframen aus der Sicht eines zum Beispiel 8-jährigen Kindes. Und dieses Kind würde dann dieselbe Geschichte halt anders erzählen. Zum Beispiel so, ich habe es echt versucht, aber ich war so müde und dann war Mathe auch noch so schwer. Und ich wollte es unbedingt schaffen, aber ich habe mich so überfordert gefühlt. Und jetzt habe ich Angst, dass jemand denkt, ich bin blöd. Genau. Was bewirkt das Ganze? Jetzt wird aus der bloßen Selbstverurteilung eben ein hilfsbedürftiger, verletzlicher, innerer Teil sichtbar, dem man mit Mitgefühl und Unterstützung begegnen kann. Ja, also das ist ja diese ganze innere Kindarbeit, aber genau, also mir gefällt das irgendwie ganz gut, sich selbst auch die eigene Mama oder eigene Papa zu sein und zu sagen, ja, okay, macht ja nichts. Also wie würde man mit seinen Kindern reden und wie, oder mit seinen Freunden, wie spricht man mit sich selbst? Ein anderes Beispiel, so ein bisschen fantasievoller vielleicht noch, wäre jetzt aus deiner Sicht zum Beispiel, denkst du, ich habe es wieder nicht geschafft, Nein zu sagen und ich fühle mich ausgenutzt. Ich bin schwach und nicht durchsetzungsfähig. Und könntest das jetzt reframen aus Sicht von Rotkäppchen zum Beispiel. Und die sagt, boah, ich war einfach nur unterwegs mit meinem Körbchen voller guter Absichten. Ich wollte nur helfen, ich wollte nett sein, keine Probleme machen. Und dann kam der Wolf. Und er hat so freundlich gesprochen, dass ich es einfach nicht gemerkt habe, dass er mich vom Weg abbringen will. Und ich habe es nicht aus Schwäche getan. Ich war einfach nur gutgläubig. Und ich dachte, wenn ich freundlich bin, bleibt alles friedlich. Aber jetzt weiß ich, nicht jeder, der lächelt, meint es gut. Und ich muss lernen, meinen Weg im Blick zu behalten, auch wenn jemand anderes mich ablenken will. Ein nächster Punkt, Tipp, ist, dir zeitlich begrenzte Kreativsprints zu setzen. Das heißt, du könntest dir wirklich kurze, also eher kürzere, aber richtig fokussierte Phasen einplanen mit anschließender Pause. Das reduziert dann auch so den Entscheidungsstress. Wann fange ich an und wann höre ich auf und wie lange wird das jetzt gehen hier und so. Und es ist, quält ja auch manchmal dann. Und dann weißt du, okay, es gibt eben dieses Ende und innerhalb dieses Zeitfensters lege ich einfach los und darf machen. Und genau, und Studien zeigen eben, dass begrenzte Zeit Willenskraft und Fokus fördert. Du kannst dir zum Beispiel auch einen Timer stellen auf deinem Handy, der dann so runterläuft. Timer auf 20 Minuten oder so oder auch erstmal nur 10. Also je nachdem, was deine Zeit ist, also wenn du jetzt wirklich ganz, ganz, ganz arge Probleme hast, reinzukommen, ja, dann mach vielleicht 5 Minuten tatsächlich nur. Oder du kannst auch nur 1 Minute machen, ja. Also du kannst wirklich immer, immer kleiner werden, einfach nur als Übung, okay? Und dich dann hinsetzt und das dann irgendwie für diese Zeit machst. Also ich mache das manchmal mit der Hausarbeit. Ich stelle mir dann so einen Timer auf, weiß ich nicht, keine Ahnung, 20 Minuten zum Beispiel oder eine halbe Stunde und macht dann so viel geht in dieser Zeit und ist dann manchmal erstaunlich, wie viel man in so kurzer Zeit hinbekommt. Daran anschließend das gut genug Zeitfenster. Was auch immer es ist, eben eine neue Gesangsmelodie ausarbeiten, eine Skizze anfertigen, einen Text schreiben. Gib dir 30 Minuten und das Resultat ist nicht perfekt, sondern gut genug, okay? Und das ist die, du bist dann in dem gut genug Raum, okay? Du kannst einfach sagen, okay, alles ist scheißegal, was ich jetzt mache, es ist gut genug. Es ist nicht perfekt, aber gut genug. Und sich diesen Gedanken einzupflanzen, dass alles nicht perfekt sein muss, sondern egal was, es ist und bleibt gut genug. 4. Punkt, Journaling, Freischreiben, Freewriting, kennst du sicher, gibt's schon ewig. Entwickelt von Peter Elbow in 1973. Der hat das irgendwie erfunden und das sind 10 bis 15 Minuten nonstop Schreiben ohne Bewertung. Also ein Ziel ist natürlich, diesen inneren Lektorat zu umgehen und Zugang zum unbewussten Denken bekommen und sich auch darin üben, halt nicht zu bewerten. Ich habe mal so einen Improvisationstheaterkurs gemacht. Und da war eine Aufgabe, die mich auch relativ herausgefordert hat am Anfang. Da steht dann, steht man so im Kreis und die Kursleitung steht in der Mitte und sagt ein Wort zu einem und man muss das, die erste Assoziation, die einem rauskommt, einfach aussprechen. Und das ist halt manchmal extrem unangenehm. So, aber das ist dann so brutal ehrlich und das, was halt, ja. Genau, die Assoziation ist und so. Und sich dann trauen und das ist dann irgendwie auch eine super Übung, um Dinge intuitiv zu tun und halt es nicht so zu zerdenken, sondern so das Erste ist das, was kommt. So das Erste ist das Beste in dem Fall. Und ich komme schon zu meinem letzten Punkt und das ist mit Absicht etwas hässliches Malen oder etwas belangloses Schreiben oder etwas komplett Anspruchsloses auf der Gitarre spielen. Also mit Absicht sozusagen keine gute Leistung erbringen und nur so als Spiel. Und man kann es auch voll auf die Spitze treiben. Und du kannst zum Beispiel auch den Anspruch haben, den schlimmsten Song zu schreiben. Also so sozusagen Perfektionismus umgedreht. Das hässlichste Bild zu malen, was auch immer das sein soll. Keine Ahnung, für dich halt persönlich. Oder den sinnlosesten Text zu schreiben mit so viel Rechtschreibfehlern wie möglich. Ich weiß nicht. Ja, so einfach, um den Damm zu brechen und Spaß zu haben. Das war's für heute von mir. Ein kleines bisschen wuselige Folge, habe ich irgendwie den Eindruck. Und das macht aber nichts. Es muss ja nicht perfekt sein. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem inspirieren lassen und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch umarmt. Eure Linda von Sober Art.